herzlich willkommen. Es ist wieder Junkmiles-Donnerstag. Liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Ausdauersports, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junkmiles. Es wird wieder Zeit, ja, 3 Monate Pause. Irgendwann, finde ich, ist auch mal gut. Und das Ganze habe ich mir in den letzten Tagen ehrlicherweise auch gedacht und mir überlegt, dass ich, ja, teils sogar ehrlicherweise ziemlich spontan, dieses Ding hier unbedingt wieder ans Laufen bringen möchte. Mein Name ist Björn Geßmann. Die allermeisten von euch, die begleiten mich und uns schon über die letzten Jahre hier im Junkmiles Podcast. Und viele von euch kennen uns, lauschen hier schon den Inhalten rund um die Sportwissenschaft, um das Training im Radsport, Triathlon, im Laufen, rund um die Ernährung, Regeneration, alles, was irgendwie uns für die allermeisten in unserem Hobby, in unserem Amateursport, teilweise aber auch in unserem Profisport. Ich weiß, dass eine Menge Leute zuhören, die fürs Sportmachen bezahlt werden, letztendlich so bewegt. Und ich würde euch gerne zum Einstieg in diese, etwas andere Folge, so würde ich sie mal nennen, eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar der Junkmiles Podcast, den gibt es jetzt seit über 5 Jahren. Wir haben knapp über 200 Folgen aufgenommen in diesen 5 Jahren. Und ich habe es extra für euch nachgeschaut, auch mittlerweile ganz souverän über 1,5 Millionen Streams auf diesem Kanal gehabt. Eine Geschichte, bei der man sagen muss, wenn man überlegt, dass dieser ganze Podcast eigentlich aus vielen endlosen Telefonaten von Daniel und mir entstanden ist, durchaus eine ziemlich gute Bilanz, wie ich finde. Und das Ganze wäre niemals möglich gewesen, ohne den gerade angesprochenen Daniel, den ich an der Stelle ganz lieb grüße, der die ersten Jahre mit dabei war. Und natürlich auch nicht ohne Sandra, die letzte Zeit mit dabei war. Und ich darf auf jeden Fall schon sagen, nur weil ich hier heute alleine sitze, heißt das nicht, dass wir diese beiden nicht auf jeden Fall hier in dieser Sendung, in diesem Podcast mit Sicherheit nochmal hören werden. Gleichzeitig war der Junkmiles Podcast auch immer Entwicklung. Also von Folge zu Folge. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn hier eine Folge ansteht zu irgendeinem bestimmten Thema, dann ist das nicht so gewesen, dass ich mich einfach hier hingesetzt habe und munter drauf losgeredet habe, sondern da durchaus eine gewisse Recherche zugehörte und so weiter. Weil ich glaube, das behaupten zu dürfen, wenn diesen Podcast etwas in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, dann durchaus auch ja, seinen wissenschaftlichen Anspruch, den er mit sich bringt. Und das ist etwas, was mir persönlich, alleine schon beruflich, seit nunmehr 20 Jahren extrem wichtig ist und etwas, was ich auf jeden Fall auch mit in diesen Podcast nehmen wollte. Und neben Sandra und Daniel darf ich mich natürlich gleichzeitig auf jeden Fall erstmal einleiten noch bei all den tollen Gästen bedanken, die zu Teilen diesen gleichen wissenschaftlichen Anspruch mitgebracht haben, vielleicht irgendwo aus der Wissenschaft kamen, aber gleichzeitig natürlich auch Science und Szene, das Motto dieses Podcasts, irgendwo vielleicht aus der Szene gekommen sind. Ich erinnere mich an fantastische Podcasts mit meinen lieben Freunden Stefan Westbrook und Carsten Köhler. Ich erinnere mich aber auch an fantastische Podcasts zum Beispiel mit Ete Zabel, der hier mit Sandra gesessen hat. Auch einer meiner absoluten Lieblingsfolgen vom Junkmiles Podcast. Und auch an die natürlich herzlichen Dank. Und na klar, wie immer gilt der Dank oder der größte vor allen Dingen euch da draußen. Weil ohne die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer hätten wir den Junkmiles Podcast in den letzten Monaten und mittlerweile ja auch Jahren nicht dahin bringen können, wo er dann irgendwann gestanden hat, auch bevor er in die, wie ich finde, wohlverdiente Pause gegangen ist. Ja, der eine oder andere hat geschimpft, teilweise auch laut. Und ich bin ehrlicherweise hingegangen und habe das einfach mal als Kompliment aufgefasst und fand das richtig, richtig gut, wie viele Leute sich dann zum einen gemeldet haben, Ende Februar, Anfang März, als wir die Pause angekündigt haben. Und es wäre nicht übertrieben zu behaupten, dass seitdem jeden Tag auf irgendwelchen Kanälen Nachrichten kommen, die in irgendeinem Halbsatz immer mal wieder erwähnen, dass es mal langsam wieder Zeit wird, den Junkmiles Podcast auszusenden. Und das machen wir heute. Und gleichzeitig darf ich meine Geschichte sogar noch ein kleines bisschen ausweiten. Und zwar muss man dafür ein kleines bisschen zurückblicken. Und zwar, ja, wahrscheinlich auch knapp 20 Jahre, wenn man so will, zurückblicken. Ich muss der Realität ins Auge sehen und feststellen, dass ich durchaus ein bisschen älter geworden bin im Laufe der Zeit. Und so vor ziemlich genau 20 Jahren hat eigentlich mein beruflicher Weg im Ausdauersport begonnen. Ja, ich war immer schon großer Fan davon, ganz speziell vom Radsport. Nicht zuletzt deswegen ist die Folge mit Ete Zabel für mich eine besondere gewesen, weil ich dem habe ich noch in Frankreich am Streckenrand zugejubelt, als ich den im Speziellen den Radsport schon so faszinierend fand, dass ich weiß, durchaus viele Probleme in der Schule gehabt zu haben, weil die ein oder andere Stunde dafür geschwänzt werden musste, wenn man irgendwann im Juli kurz vor den Sommerferien dann doch mal lieber die Tour de France geguckt hat, als zur Schule gegangen ist. Verzeihung nochmal an alle Lehrerinnen und Lehrer von damals. Und was ich aber an diesem Sport vor allen Dingen faszinierend fand, ist die Frage gewesen, wie solche derartigen Leistungen überhaupt irgendwie möglich sind. Und ich weiß, dass diese Frage mich bei mir selber natürlich ein Stück weit beschäftigt hat, als aber auch bei dem Zuschauersport, Radsport zum Beispiel, beschäftigt hat. Und für mich war damals immer schon klar, ich würde das Ganze gerne irgendwie vertiefen. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht damit gerechnet, vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, das zu vertiefen, dass ich das jemals mal beruflich machen werde oder möglicherweise sogar mal in irgendeiner Form einen Podcast aufnehmen, in dem ich das erzählen darf, was ich so ganz grundlegend darüber weiß, was es braucht, um eine gewisse Leistung zu steigern oder ein Potenzial zu entwickeln oder eine sportliche Entwicklung letztendlich zu nehmen. Und als ich damals angefangen habe, mich da intensiver mit auseinanderzusetzen, habe ich angefangen, Sportwissenschaften zu studieren. Ich habe von 2007 an einen Bachelor- und einen Masterabschluss an der Deutschen Sporthochschule in Köln gemacht. Immer schon mit dem Schwerpunkt des Leistungssports, des vielleicht auch Hochleistungssports, des Coachings. Und das ging damals schon sehr viel in die Richtung der Physiologie, der Leistungsphysiologie, der Biomechanik, der Anatomie, der Trainingswissenschaft, der Ernährung, der Biochemie auch nicht zu vergessen. Fantastische Kurse gehabt bei großen Professoren von der Sporthochschule in Köln. Und das hat mich immer schon wahnsinnig viel mehr interessiert als, und jetzt Verzeihung an alle die, die das studiert haben, als jetzt irgendwie die Pädagogik vielleicht oder das Sportmanagement oder ähnliches. Und warum ich die Geschichte erzähle, ist, dass dieser Gang dann eigentlich immer weiter und weiter und weiter ging. Ich wollte immer mehr wissen und mehr wissen und mehr wissen, wie funktioniert das und wie spielt dieses Supplement da eine Rolle und warum jetzt dieser Trainingstrend und überhaupt. Und hab dann ja sehr direkt zu Beginn meines Studiums gleichzeitig angefangen, im Radsport zu arbeiten und die ja zum Beispiel Leistungsdiagnostiken selber durchzuführen. Und da war für mich das erste Mal diese große Verbindung, dass das, was diese Männer und Frauen da imstande sind zu leisten, ja in irgendeiner Form auch quantifizierbar ist. Und das ist etwas gewesen, was mich ja persönlich wahnsinnig interessiert hat. Da kamen Zahlen raus und Daten raus. Dann gleichzeitig hat man versucht, okay, wo ordnet man sich da so selber ein? An der Idee bin ich häufig kläglich gescheitert, keine Frage. Nichtsdestotrotz war es eigentlich eher umso faszinierender zu sehen, wie dann auch so ein Hochleistungssport ja letztendlich sich von irgendeiner Form von Breiten- und Hobbysport auch wahnsinnig weit absetzt. Und der nächste logische Schritt ist eigentlich gewesen, klar, natürlich weiterhin vollen Fokus aufs Studium zu haben. Ich habe sehr gerne in Köln studiert, fantastische Menschen kennengelernt, sowohl Kommilitoninnen und Kommilitonen als auch Dozenten, Professoren, Lehrbeauftragte. Und gleichzeitig wollte ich aber auch beruflich wissen, okay, wenn ich diese Leistung jetzt in irgendeiner Form quantifizieren kann und ich kann schauen, was sind jetzt auch die Hintergründe dieser Leistungsfähigkeit, die diese Athleten mitbringen, dann ist die nächste logische Anschlussfrage gewesen, okay, wie kann ich das verändern? Was muss ich im Training tun? Was muss ich rund um das Training tun, damit da eine Veränderung stattfindet und eben diese, ja, die Leistung sich nach oben schraubt? Und das war dann eigentlich mein Weg für ja knapp 5 bis 10 Jahre, auf der einen Seite zu studieren mit einem klaren Schwerpunkt, auf der anderen Seite das Ganze aber auch gleichzeitig parallel schon im gelebten Leben anzuwenden und Athleten zu coachen, Hobbysportler, Amateursportler vorzubereiten auf bestimmte Veranstaltungen wie den Ötztaler Radmarathon, den Triathlon so und so, ja, all die Sachen, den German Cycling Cup, den es damals noch gab, das Race Across America, eines meiner absoluten Highlights, würde ich sagen, in dieser Phase, als ich 2014, also so kurz nach meinem Studiumsende, ein, zwei Jahre danach, zwei Athleten hatte, oder sogar am Ende waren es 4 Athleten, 2 Solo-Starter, 2 Team-Starter, die im gleichen Jahr sogar das Race Across America gemacht haben, 2014. Den Zweier-Team-Rekord, den wir damals bei unserem Sieg aufgestellt haben, hat ein ganzes Jahrzehnt gehalten. Eine Sache, die ich durchaus richtig gut finde und ehrlicherweise nicht für die Selbstprofilierung, auch wenn ich das gerade in Ansätzen gemacht habe, sondern vielmehr, weil mir persönlich klar ist, was hinter diesem Erfolg gestanden hat. Das Race Across America ist nämlich nicht nur 4.800 Kilometer lang und wird in dem Fall im Zweierteam in knapp über 6 Tagen gefahren, sondern bringt alles mit, was die Sportwissenschaft vereint. Leistungsfähigkeit, also jeder erdenkliche Faktor der Physiologie, der Fettstoffwechsel, die maximale Sauerstoffaufnahme, die Ökonomie, aber auch jedes erdenkliche Asset der Ernährung. Wie bekomme ich genügend Energie rein? Wie verteile ich die Makronährstoffe und so weiter? Da stellt man ganz schnell fest, dass das Race Across America ja auch ein ganz anderes Rennen ist, als wir das heute so von der Triathlon-Langdistanz zum Beispiel kennen oder vom Ötztaler Radmarathon kennen. Das sind 2 Rennen, die energetisch in der Hinsicht überhaupt nicht vergleichbar sind. Und irgendwann habe ich dann den Weg in den Profi-Triathlon gefunden, zugegeben eher zufällig. Da habe ich mich aber pudelwohl gefühlt für viele Jahre oder fühl mich immer noch pudelwohl. Und habe da das Gefühl, dass das so in die ähnliche Richtung geht. Das ist eine komplexe Sportart, gerade auf der Langdistanz. Und es war für mich immer schon eine sehr große Herausforderung, auch für unterschiedliche Athletentypen, für unterschiedliche physiologischen Voraussetzungen, für unterschiedliche auch monetären Voraussetzungen, die einem im Training manchmal helfen können, manchmal einen aber vielleicht auch ein Stückchen limitieren, irgendwie das Beste rauszuholen. Und das bringt mich eigentlich auch so ein bisschen zu dem Punkt, als dass ich mir selber auch in den letzten Monaten viele Gedanken darüber gemacht habe, wie ich da so hingekommen bin, warum ich das so gerne gemacht habe. Und wenn ich heute meine persönliche Mission beschreiben müsste, dann würde ich sagen, liegt die darin eigentlich so die Komplexität der Ausdauersportarten, eigentlich nahezu egal, welche das sind, eben so zu transformieren und das auf so einem großen, hohen Level auch zu transponieren und dafür zu sorgen, dass das vor allem auf Basis der absoluten Wissenschaft, im Speziellen der Sportwissenschaft, letztendlich so strukturiert wird, dass es dem einzelnen Athleten hilft, sein volles Potenzial zu entfalten. Das ist das, was mich antreibt und ehrlicherweise das, was mich seit beruflich 20 Jahren, persönlich privat seit noch viel mehr Jahren antreibt und wo ich heute wahnsinnig dankbar dafür bin, dass ich das auch so beruflich machen darf. Ich durfte mein Hobby zum Beruf machen und zwar im allerwahrsten Sinne des Wortes. Und wie auch immer das weitergeht, da kann ich schon mal einen Haken dran machen. Gefühlt würde ich sagen, viel mehr hätte ich nicht schaffen dürfen und können in den letzten Jahren. Und deswegen macht mich das sehr glücklich. Warum ich das erzähle, der Junk Miles Podcast ist ein Teil davon. Ich fand es immer schon gut, wie gesagt, gerade die Komplexität auch ein Stückchen runterzubrechen. Und das ist das, was wir hier im Junk Miles Podcast auch immer wieder gemacht haben. Wir haben aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse genommen, wir haben Trends genommen, wir haben überhaupt erstmal wissenschaftliche Grundlagen erklärt. Was ist denn eine VO2 Max? Wie funktioniert der anaerobe Stoffwechsel? Wie entsteht Ermüdung eigentlich? Wie funktioniert die Muskulatur? Wie funktioniert die physiologische Energiebereitstellung und so weiter und so fort. Ja, und all diese Dinge haben wir hier ja vor allen Dingen für euch da draußen erzählt, weil es uns allen ein ja, immens großes Anliegen gewesen ist, dass wir dieses ganze Thema Ausdauersport mit all seiner Komplexität rund um Training, Ernährung, Regeneration, auch mentalem und so weiter irgendwie ja, runterbrechen und verständlich machen. Und es hat im Junk Miles Podcast ganz fantastisch geklappt. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Gleichzeitig muss ich auch kritisch sagen, zu mir selber, und das einfach als Geschichte nach außen, dass ich gerade so im Laufe der Zeit irgendwann festgestellt habe, dass da ein Stückchen, es fehlte ein Stückchen Puzzleteil, was noch nicht dahin gehörte, wo es hin sollte. Und dieses Stückchen letztendlich, ist im Nachgang für mich auch logisch, dass das gefehlt hat, ist letztendlich dieses Puzzleteils des Miteinanders gewesen. Wenn ich versuche, die Komplexität runterzubrechen und einen Athleten besser zu machen, dann ist das immer ein wechselseitiges Prinzip. Ja, das kann ein Coach, ein Sportwissenschaftler, ein was auch immer, niemals alleine schaffen, sondern das funktioniert immer nur mit dem Feedback des Athleten. Ja, das ist das Schöne und gleichzeitig Komplizierte an uns Menschen. Wir funktionieren nicht nach Schema F. Wir brauchen in irgendeiner Form ein auf uns angepassten Mechanismus, wenn wir von A nach B kommen wollen. Ja. Wir können nach Standardtrainingsplänen trainieren, auf jeden Fall. Wir können diese Struktur aus dem Standardtrainingsplan nehmen und vieles erstmal schon mal besser machen, zumindest aus einem gut strukturierten Plan, als wir es vorher vielleicht gemacht haben, als wir das noch alleine gemacht haben. Das funktioniert, das sehe ich tagtäglich und das ist auch ganz toll so, dass es dieses Angebot an irgendeiner Stelle auch gibt, wenn es denn gut gemacht ist. Gleichzeitig muss man auch sagen, an irgendeiner Stelle stößt diese Art auch an ihre Grenzen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass eben Gleiches nicht für alle funktioniert. Ja, wir sind individuell, selbstverständlich. Und das sind wir auf allen Ebenen. Das sind wir ganz stumpf, natürlich physiologisch. Klar. Wir könnten alle Junkmiles-Hörerinnen und Hörer in unsere High-Size-Diagnostiklabore bringen und wir würden feststellen, dass jeder anders ist. Es gibt nicht 30% aller, die das gleiche physiologische Profil mit sich bringen. Wir unterscheiden uns in all den Eigenschaften, die wir als Response-Matrix, so nennen wir sie in der Adaptation, letztendlich mitbringen. Alter, Geschlecht, Trainingshistorie. Selbstverständlich auch sportliche Vergangenheit im Wettkampftypus. Und dann die ganz grundlegende Frage, wie wir uns denn an was anpassen. Und das ist noch eine sehr technische Herangehensweise. Da haben wir noch lange nicht davon gesprochen, was das mit uns macht, wenn wir dieses Trainingssystem haben. Also was treibt uns denn eigentlich an im Sport? Was motiviert uns? Was ist auch eine Herausforderung und was bremst uns auch vielleicht? Und das Ganze kann man nur rausfinden im 1:1. Das Ganze kann man nur rausfinden mit dem wichtigsten aller Stilmittel, nämlich der Kommunikation und den passenden Fragen, den jeweiligen Antworten und der entsprechenden Einordnung all dieser Antworten. Und das ist das, was ich tagtäglich tun darf und was mir extrem viel Spaß macht, weil es mich natürlich auch immer wieder aufs Neue fordert und weil immer wieder neue Situationen entstehen, in denen man genau eben dieses durchführen muss. Und der Junk Miles Podcast hat einen ganz extrem wichtigen Teil davon erledigt und jedes Feedback, welches ich bekommen habe, und davon gab es zahlreiches, welches davon gesprochen hat, dass man dies und das und jenes ins Training eingepflegt hat, das und das und jenes in der Ernährung probiert hat und das gut funktioniert hat und das geklappt hat. Fantastisch. Also wirklich, ich kann das nicht häufig genug sagen. Das ist natürlich eine Art von positivem Feedback, teilweise natürlich auch kritischem Feedback, gut, dass es so ist, welches einfach mich fordert. Und das war toll und so entsteht ja auch dann Entwicklung auf meiner Seite, nicht nur auf Seiten des Athletes. Mit jedem Athleten, den ich in meinem Leben betreut habe, von vor 15, 20 Jahren die ersten Hobbysportler bis zur Weltelite, kann ich sagen, dass jeder Athlet auch zu meiner Entwicklung beigetragen hat. Und das ist was, wo ich auch wieder sehr dankbar für bin. Der Junk Miles Podcast hat deswegen eine Pause gebraucht, weil für mich klar war, mir fehlt dieses Puzzleteil. Und ich möchte das irgendwie noch anders machen. Deswegen kann ich jetzt schon vorwegnehmen, der Junk Miles Podcast kommt nicht so zurück, wie er rausgegangen ist. Der kommt anders zurück. Und gleichzeitig habe ich viel mehr parallel zu dem Junk Miles Podcast die Zeit gebraucht in der Pause, um letztendlich etwas zu entwickeln, was genau dem entspricht, was ich gerade gemacht habe. Ich habe mich gefragt für mich selber, was kann ich bauen, was letztendlich all diese Bestandteile eines Junkmiles-Podcasts mit sich bringt. Inhalte zu vermitteln, Wissen zu vermitteln, Komplexität runterzubrechen, die Leute abzuholen und denen auch gewisse Dinge von außen einzuordnen. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, wie kriegen wir es zudem auch noch hin, dass dieses 1:1 entsteht. Und das ist etwas, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber ihr werdet in den nächsten Tagen und Wochen noch eine Menge davon mitbekommen, welches zum einen meine Wenigkeit als auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen bei Highsize von mir mit mir erschaffen haben. Und dazu halte ich euch auf dem Laufenden. Und ich will auch da nochmal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen geben zu dem, was wir bei Highsize so machen. Wir bieten genau das an, 1:1 Coachings, und wir entwickeln Athleten. Und ich kann da nicht nur für mich sprechen, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte, sondern ich spreche auch für all die Coaches, die wir bei uns haben, die wahrscheinlich auch das Gleiche von sich selber sagen würden. Und wir sind eine fantastische Gruppe an Coaches. Wir wachsen gemeinsam, wir lernen gemeinsam hinzu, wir tauschen uns wöchentlich aus und überlegen, wo wir noch welche Dinge verbessern können. Und gerade jetzt im Entstehungsprozess dieser letzten Monate, bei unserer neuen Aktion, nenne ich sie mal, bei unserem neuen Produkt, wenn man es technisch haben wollen würde, sind auch all diese Coaches ja sinngemäß jeden Tag eingespannt gewesen. Und eine Sache, die wir uns zu Beginn des Ganzen gefragt haben, ist, was sind eigentlich die Gründe, warum ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer des Junkmiles-Podcasts hier überhaupt dabei seid? Und was sind vor allen Dingen auch die Gründe, warum die Sportlerinnen und Sportler zum Beispiel bei uns bei Highsize ein Coaching buchen? Und wir haben eigentlich drei große Punkte rausgearbeitet, die wir wiederkehrend immer wieder finden. Ja, und, so viel darf ich vorwegnehmen, auf die wir auch bisher in unseren Coachings, glaube ich, schon eine gute Antwort gefunden haben. Das ganze Coaching-Thema aber in der Form so transformieren, dass wir das noch viel klarer aufziehen können. Und diese drei Punkte, die würde ich euch gerne einmal auflisten, und überlegt mal für euch, ob ihr euch da in irgendeiner Form abgeholt fühlt. Und sagt mir aber herzlich gerne auch Bescheid, wenn ihr vielleicht ein Thema habt, welches ich gerade nicht genannt habe. Auch das gibt es natürlich. Ja, ich darf eine Sache vorweg sagen. Ich wollte es auch von euch genauer wissen. Ich wollte es nicht nur von meinen Highsize-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genauer wissen, die aus ihren Erfahrungen mit ihren Athleten erzählen, sondern ich möchte es auch gerne von euch wissen. Fühlt euch eingeladen, unten in den Shownotes auf den entsprechenden Link zu klicken, bei dem ich euch gerne einmal mitnehme durch so einen kleinen Fragebogen, wo es mich einfach interessiert, wie auch ihr da so aufgestellt seid im Training, in der Ernährung und Co. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ja. Und zurück zu den drei Punkten. Wir haben drei Klassiker rausgearbeitet. Der erste Klassiker an Schmerzpunkt, wenn man denn so möchte, der auch häufig die Leute zu uns bringt, ist Stagnation. Und zwar die Stagnation, die man irgendwann feststellt. Und das erleben wir extrem häufig, wenn man trainiert, auf jeden Fall auch erste Schritte irgendwo in seiner Sportart gemacht hat, aber irgendwann auch feststellt, dass wenn man bei dem bestehenden Muster bleibt, dass irgendwann eine gewisse Stagnation sich einfach einstellt. Und wenn diese Stagnation vielleicht sogar auf einem höheren Level stattfindet, dann kann das sogar manchmal eine Stagnation sein, die entsteht, obwohl wir gegebenenfalls sogar jedes Jahr aufs Neue noch mal ein bisschen mehr und noch mal ein bisschen mehr und noch mal ein bisschen mehr in das Training einbringen. Und der Grund, warum das so ist, ist sehr schnell ausgemacht. Der Grund liegt eben genau in dem, was ich eben schon angedeutet habe, nämlich einfach ganz klar in der mangelnden Individualisierung. Ja, Stagnation entsteht immer dann, wenn ich ab irgendeinem Punkt ein Training verfolge, was für alle ist, aber nicht unbedingt für mich. Und wenn ich mich so ernähre, wie ich das in der Allgemeinheit nachgelesen oder nachgehört habe, aber eben nicht unbedingt so, wie es für mich am sinnvollsten ist. Und wenn ich mich so regeneriere, weil ich gedacht habe, diese und jene Tools sind die entscheidenden Maßnahmen zur passenden Regeneration, wenn ich aber stattdessen vielleicht in der Regeneration etwas ganz anderes gebraucht hätte, um mein Training bestmöglich wirken lassen zu können und dann eben dann doch die Anpassung zu erzeugen. Und da sind wir wieder bei der Komplexität. Also auch da ist die Stagnation nicht etwas, was einfach nur entsteht, weil man ja das immer gleiche Trainingsmuster behält. Die kann auch entstehen bei wechselnden Trainingsmustern, wenn aber eine Stagnation eben herbeigeführt wird durch mangelnde Individualisierung, zum Beispiel in der Ernährung oder zum Beispiel in der Regeneration oder zum Beispiel in den mentalen Faktoren, die unseren Sport beeinflussen. Und auch genau dafür liefern wir in unserem neuen Programm, Aktion, Produkt, Programm, schauen wir, was das wird, letztendlich auch die entsprechenden Antworten und zeigen einen klipp und klaren Weg auf, wie man eben diese Stagnation auf jeden Fall vermeiden soll. Der zweite Schmerzpunkt, den wir aufgemacht haben, an dem tragen wir hier eine Mitschuld. Auch wenn wir es nicht wollen, aber wir tragen daran eine Mitschuld. Es ist nämlich die Situation, dass für euch da draußen sehr, sehr glücklicherweise, dass eine riesige Errungenschaft der letzten zwei Jahrzehnte, Informationen in Hülle und Fülle verfügbar sind. Kostenfrei. Man kann Podcasts hören, man kann YouTube-Videos schauen, man kriegt Dinge zum Downloaden an etlichen Ecken und so weiter und so fort. Die Informationsvielfalt ist riesig. Und jetzt ist das aber so in dieser Welt des Sports, dass die Information selbstverständlich auch von jedem zur Verfügung gestellt werden kann. Und das ist grundlegend super. Das ist erstmal völlig okay und es liegt selbstverständlich manchmal an der Einordnung, zum Beispiel im journalistischen Bereich, dann wird es sicherlich in irgendeiner Form voreingeordnet und dann vor allen Dingen aber auch an euch selber einzuordnen, ob das jetzt eine Quelle ist, der ihr vertrauen wollt und auch vertrauen könnt und auch nach einer gewissen Erfahrung und einer Evaluation immer noch sagen würdet, okay, das war handfest und fundiert. Und diese Informationsflut ist grundsätzlich etwas sehr Positives, wie ich finde. Ich bin selber sehr häufig dankbar dafür. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, dass das halt sehr schnell auch dann zu einem Overload führt, bei der ich von so vielen Seiten Input kriegen kann. Und was auf jeder Seite fehlt und was auch letztendlich beim Junk Miles Podcast fehlt, so ehrlich muss man sein, ist natürlich eine entsprechende Einordnung. Na klar kann ich mich hier hinsetzen und kann wahrscheinlich als einer der wenigen in diesen Tagen aus Überzeugung einfach sagen, dass ich Hitzetraining für Hobbysportler größtenteils sehr bescheuert finde. Das ändert aber nichts daran, dass ihr an vielen anderen Stellen auch hören werdet, dass Hitzetraining gerade der heiße Scheiß ist und man das natürlich unbedingt machen muss und man auf gar keinen Fall durch das Jahr 2026 kommt, ohne das gemacht zu haben. Und ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, ich habe auf jeden Fall die richtige Antwort. Keineswegs würde ich das behaupten. Ich kann lediglich eine Begründung dafür geben, warum ich Hitzetraining für ziemlich überflüssig halte und warum ich mir sicher bin, dass wenn man sein Training erstmal vernünftig strukturiert und individualisiert gestaltet, dass dann kein Mensch Hitzetraining braucht. Ich kann also das versuchen, selber einzuordnen. Trotzdem bleibe ich selbstverständlich die Quelle. Klar, und ich glaube schon, aus dem Feedback, was ich auch dann manchmal so bekomme von euch, dass da diese Informationsflut, vielleicht aber auch Überflut, häufig genug deutlich wird. Ja, das lese ich sehr häufig an zum Beispiel der Priorisierung. Ja, ähnlich wie beim Hitzetraining gerade. Die Leute, glücklicherweise sind sie so neugierig, dass sie ein Thema aufgreifen. Das ist toll, das ist das Fantastische an unserem Hobby. Gleichzeitig greifen sie dann ein Thema auf und wissen selbstverständlich nicht, ob das für sie jetzt gerade irgendein Thema ist, was wahnsinnig gewinnbringend ist. Wir sehen das auf allen Ebenen. Im Training folge ich einem gewissen Trend, ohne, möge es noch so langweilig klingen, vorher die Basics richtig gemacht zu haben. Und wenn ich von Basics spreche, dann spreche ich von sehr gutem, strukturiertem, sehr individuellem Training. Das ist meine Form von Basic. Ja? Ich erwarte, dass Training dann passiert, wenn vorher physiologische Profile offengelegt wurden, wenn Baustellen detektiert worden sind und an denen gearbeitet wird. Wenn das nicht der Fall ist, ist es nicht individuell und, ihr merkt, ich fahre mich leicht hoch, genügt nicht meinem Anspruch. Punkt. Das ist nicht das, was meiner Mission gerecht wird, wenn es darum geht, Athleten sukzessive besser zu machen. Weil das ein limitierendes Ding ist, welches da einfach ein Potenzial, welches liegen gelassen wird, mit dem ich persönlich mich dann nicht identifizieren kann. Und gleichzeitig erleben wir das in der Ernährung auch. Die Leute fragen, wie viele Milliliter genau an Rote-Bete-Saft sie jetzt vorm Rennen trinken sollen, haben aber vielleicht vergessen, die Basics richtig zu machen, was für mich jetzt bedeutet, dass ich mich vorm Rennen erst um Rote-Bete-Saft kümmern kann, wenn ich eine richtig, richtig gute Strategie fürs Carboloading bereit habe. Wenn ich eine richtig gute Strategie im Alltag für eine ausgewogene Ernährung habe und alles, was dazugehört. Und das Gleiche, ich mach's mal kurz in eine ganz andere Richtung, erleben wir zum Beispiel häufig, wenn es ums Material geht. Auch das kann ich von Heiß-Heiß-Seite erzählen. Die Leute machen sich Gedanken über vierstellig kostende 3D-gedruckte Cockpits, rutschen aber alle 4 Sekunden auf dem Sattel hin und her. Das passt von der Einordnung nicht. Und das passt auch nicht von der Priorisierung. Ja? Und die Empfehlung muss ganz klar darin liegen, zu sagen, hey, mach mal ein vernünftiges Bike-Fitting, gewöhn dich an die Position, erledige deine Hausaufgaben im Athletiktraining. Und wenn du dann nach 3 Monaten wiederkommst, dann machen wir gerne Schritt 4, 5, 6 und 7, bevor wir uns dann gerne irgendwann auch Schritt 17 widmen, nämlich dem 3D-gedruckten Cockpit. Aber es ist meine und unsere Verantwortung, so sehen wir es zumindest, das für euch einzuordnen und eben auch diesem Informations-Overload am Ende des Tages gerecht zu werden. Der dritte Punkt, der mir immer wieder unterkommt, ist die mangelnde Umsetzung. Ihr wisst super viel. Und jetzt mit ihr unter euch finden sich auch viele, die es richtig gut umsetzen. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber das Bild, was ich sehe, ist gerade im Hobby- und Amateursport, aber im Übrigen ehrlicherweise auch im Profisport, ist ausreichend Know-how vorhanden. Und in Zeiten von ChatGPT und Claude und Gemini haben wir tolle Sparringspartner im Training, die uns noch mehr Informationen geben können und die vielleicht auch schon einen kleinen ersten Schritt machen bei der Einordnung. Mal mehr, mal weniger gut. Und bei der Umsetzung ist es am Ende des Tages so, dass natürlich auch diese Informationsüberflut in irgendeiner Form ja hemmen kann. Ja, womit fange ich denn jetzt an? Was mache ich denn jetzt als erstes? Hitzetraining oder Zone 2? Und überhaupt, bei welcher Intensität fahre ich die denn? Und von welchem vielleicht Leistungstest soll ich das Ganze denn ableiten? Fragen über Fragen, die dann so eine Trainingseinheit durchaus zu einer Herausforderung machen. Oder vor allen Dingen auch einen sinnvoll geplanten Trainingsblock durchaus zu einer Herausforderung machen. Und wenn es um die Umsetzung geht, dann können wir es nicht ändern, dass diese Sportarten, die wir so lieben, die in irgendeiner Form mit Schwimmen, Radfahren, Laufen oder manchmal sogar Rudern, wir haben viele Ruderer und Ruderinnen unter den Hörern, zu tun haben, dass die halt einfach komplex sind. Und diese Komplexität, die braucht diese Einordnung. Und diese Komplexität braucht aber vor allen Dingen auch ein Stück weit Systemdenken. Wir im Training funktionieren als System. Ich habe eben von der Response Matrix gesprochen, die letztendlich auch bestimmt, wie ein Trainingsreiz umgesetzt wird und in eine Adaptation gebracht wird. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, wie vielfältig ein Trainingsreiz sein kann. Ja? Und Trainingsreize, die können bestehen aus einer bestimmten Intensität mit und ohne Kohlenhydrate vorher. Die können bestehen aus Hitzetraining. Cool. Grundsätzlich ist es nicht Schlechtes. Ja, ich habe das hier häufig genug erklärt. Ich habe den Mechanismus erklärt. Und ich habe erklärt, wie die Heat-Shock-Proteins auf den Einfluss haben auf die mitochondriale Biogenese. Das ist etwas, was wir täglich eigentlich auch schon in irgendeiner Form tun. Hitzetraining macht das nur verstärkt und so weiter und so fort. Aber ist das jetzt genau das, was wir gerade brauchen? Und wenn ja, wie setzen wir das auch systemisch oder systematisch um? Und wenn ich von System spreche, meine ich, dass für mich und uns bei Heiß-Heiß all das immer zusammengehört. Training und Ernährung sind verpflichtende Bausteine einer sportlichen Entwicklung, die ich voneinander niemals getrennt betrachten kann. Das ist nicht möglich. Es ist alleine logisch dadurch erklärt, dass die Ernährung das Training fuelt. Ja, weil die Energiebereitstellung des Menschen so aufgebaut ist, dass die für eine sportliche Belastung halt Kohlenhydrate und Fette braucht. Ja, in welcher Anteiligkeit auch immer, wie die verstoffwechselt werden auch immer, aber sie werden nun mal gebraucht. Deswegen kann ich das nicht getrennt voneinander betrachten. Das Gleiche passiert übrigens mit dem Training und der Regeneration bzw. der anschließenden Anpassung. Wenn ich denke, mein Training ist schon sehr, sehr gut, dann kann es trotzdem zu einer Stagnation kommen, weil vielleicht einfach meine Anpassung eben sich nicht so entfaltet, wie sie das tun könnte. Und das Stichwort ist da Recovery. Ich weiß, Regeneration ist ein wahnsinnig lahmes Wort. Leider auch ein bisschen zu vielfältig, ehrlicherweise, was da alles mit gemeint werden kann. Was ich damit meine, ist klipp und klar, das Bett, in den wir den Trainingsreiz packen und aus dem sich dann heraus die Anpassung entfaltet. Das Feld, welches wir quasi mit dem Training befruchten und hinterher dann ernten, das, was wir eben entsprechend gesät haben, je mehr wir ernten, desto besser. Und auch das ist deutlich komplexer, als es vielleicht zu sein scheint. Ich gebe zu, hier und da etwas schmunzeln zu müssen, wenn ich Leute sehe, die in irgendwelchen Recovery-Boots sitzen. Nicht, weil ich denke, dass das nicht grundsätzlich etwas sehr Gutes ist. Aber weil ich persönlich als Coach vor den Recovery-Boots gerne 18 Fragen stellen wollen würde, die für mich abklären, ob die Regeneration bis zu dem Punkt der Recovery-Boots denn schon richtig gemacht ist. Heiß-Heiß-Junk-Miles-Folge, weiß ich nicht was, zum Thema Schlaf. Wie sehen die Schlafphasen aus? Wie viel Tiefschlaf ist dabei? Wie viel REM-Schlaf ist dabei? Wie ist die Schlafhygiene? Alles, was letztendlich dazugehört, um zu klassifizieren, ob wir da von einem richtig guten Schlaf sprechen können, ja oder nein. Und der Tiefschlaf, der ist es, ne? Als einer der wichtigsten Bestandteile in der körperlichen Anpassung ist das einfach etwas, was ich jeden Tag bestenfalls sicherstellen sollte. Und mit jeden Tag meine ich jetzt nicht jeden Tag, aber ich sollte grundlegend auf jeden Fall wissen, was ich brauche, um einen guten Schlaf zu haben, der mein Training am Ende des Tages wirken lässt. Und so haben wir diese drei Punkte rausgearbeitet. Aus Stagnation, aus Informationsoverload und dadurch entstehende Unsicherheit und halt eben mangelnde Umsetzung, vor allen Dingen auch aufgrund der Komplexität. Und das Schöne ist, das, was da jetzt kommt, das liefert für all diese Dinge eine Antwort. Wir haben uns ganz klar überlegt, okay, was müssen wir für diese drei Punkte nochmal herausarbeiten und wie gehen wir methodisch vor, um dann die passenden Payoffs für genau diese Schmerzpunkte zu haben und eben dazu zu führen, dass wir die gelöst bekommen und am Ende, die Mission ist klar, dafür sorgen, dass der einzelne Athlet sich im Rahmen seiner Möglichkeiten persönlich individuell bestmöglich anpasst und seine sportliche Entwicklung entfalten kann. Und das ist unser ganz, ganz großes Ziel, welches wir bei Heiß-Heiß haben. Ich werde euch noch nicht zu viel verraten, wie diese Methodik aussieht. Ich kann euch aber versprechen, der Junk Miles Podcast kommt nächste Woche wieder. Und der wird euch mitnehmen auf diese Reise. Und diese Reise sieht im Moment so aus, dass wir heute gerne hier einen kleinen Auftakt geben, den wir nächste Woche gerne vertiefen. Bevor ich euch übernächste Woche gerne vorstellen wollen würde, was wir da erschaffen haben. Und gleichzeitig haben wir das nicht erschaffen für uns. Ja, wir freuen uns wahnsinnig auf den Start, um ehrlich zu sein. Und ich habe wahnsinnig Lust, dieses Produkt nach außen zu bringen. Und vielleicht darf ich auch so viel verraten, dieses Setting, in dem ich hier sitze, das könnte etwas damit zu tun haben. Ja, ich habe ehrlicherweise nicht für den Junk Miles Podcast mir hier einen Raum gebaut, der mir die Möglichkeit gibt, immer mal wieder Informationen nach außen zu tragen. Und auf die Reise würde ich euch gerne mitnehmen. Und wenn ich sage mitnehmen, dann heißt das wirklich auch mitnehmen. Also ich erinnere euch dran, unten in den Shownotes findet ihr einen Link, bei dem ihr mitgehen könnt auf diese Reise und mir und uns einen Einblick geben könnt, wo ihr bisher eigentlich so steht und was euch vielleicht auch ein Stück weit beschäftigt. Und eine ganz große Änderung des Junk Miles Podcasts, so viel kann ich sagen, in den nächsten Wochen und Monaten wird sein, dass ich euch noch deutlich häufiger mitnehmen will. Also neben all den tollen Produkten oder neben dem tollen Produkt, welches wir da gerade erschaffen haben und welches ich euch in 2 Wochen vorstelle, bleibt für mich ganz klar, ich will diesen Podcast weiter aufrechterhalten. Anders als zuvor, das gebe ich zu, dazu vielleicht auch später mal mehr. Aber anders auch deswegen, weil mir da die Entwicklung einfach sehr, sehr wichtig ist. Es war eine fantastische Zeit, ich habe das einleitend gesagt, es ist immer noch eine fantastische Zeit, aber Veränderungen gehören zum Leben dazu und sind etwas, auf das ich mich gerne einstelle. Persönlich, privat, vor allen Dingen aber auch in meiner Verantwortung als Coach für die Athletinnen und Athleten, für die ich das mache, als aber auch gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die hunderte Sportler und Sportlerinnen, die wir bei High Size tagtäglich betreuen. Und deswegen bin ich so angefasst und zugegeben höchst motiviert, euch mitzunehmen auf die Reise und euch vorzustellen, was wir da erschaffen haben. In diesem Sinne, herzlich willkommen beim Restart des Junk Miles Podcast. Mein Name ist Björn Geßmann. Um euch ein bisschen besser kennenzulernen, klickt gerne auf den Link in den Shownotes. Und dann sage ich mal bis nächste Woche, ne? Tschüss!